Heute Morgen möchte ich mit euch ein ganz wichtiges Thema durchnehmen. Ein Thema, das ich den Eindruck habe, es kommt zu kurz. Es ist ein Thema, über das selten gepredigt wird. Es gab mal eine Zeit, so in den 70er Jahren, da wurde viel darüber gesprochen, wenn man es in der Literatur nachliest. Da ist das Thema ein bisschen versandet. Und ich denke, es ist Zeit, dass wir uns wieder Gedanken darüber machen. Und zwar das Thema Entrückung ist ein Zukunftsthema. Was wird passieren in Zukunft? Auf was gehen wir zu, Leute? Was sind die nächsten großen Ereignisse, die uns erwarten? Jetzt mal abgesehen davon, dass es im Nahen Osten alles brodelt. Und ich denke, da werden wir noch ein paar Dinge erleben in nächster Zeit, die ein bisschen heftiger werden. Das wird nicht einfach so friedlich dahinlaufen. Da brauen sich gewisse Dinge zusammen. Auch wenn ihr mit verantwortlichen Leuten redet, dann wird da einiges auf uns zukommen. Nun, heute ist der Fokus darauf, was kommt auf die Gemeinde Jesu zu? Was kommt auf uns zu? Warum geschieht Entrückung? Und zwar vor der letzten großen Trübsal. Wir werden in einer Zeit entgegengehen, die wird schrecklich werden. Ich möchte euch nicht Angst machen, sondern Mut machen, dass wir da nicht hindurch müssen durch den letzten Schlamassel. Schauen wir hinein in den zweiten Thessalonicher Brief, in das zweite Kapitel, 2. Thessalonicher 2, dort heißt es, ab Vers 3, 2. Thessalonicher 2, ab Vers 3. Lasst euch von niemanden verführen, sagt der Apostel Paulus, der Gemeinde Thessalonich, in keinerlei Weise. Denn er, damit meint er diesen letzten großen, schrecklichen Weltdiktator, denn er kommt nicht, er sei denn, dass zuvor der Abfall komme, und offenbart werde der Mensch der Sünde, das Kind des Verderbens. Der da ist der Widersacher und sich überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt. Und zwar so sehr, dass er sich setzt in den Tempel Gottes als ein Gott und gibt sich aus, er sei selber Gott. Gedenkt ihr nicht daran, dass ich euch solche sagte, da ich noch bei euch war. Und was ihn noch aufhält, das wisst ihr. Dass er offenbar werde zu seiner Zeit. Denn es regt sich bereits das Geheimnis der Bosheit, nur dass derjenige, der es jetzt aufhält, zuerst muss hinweggetan werden. Und dann, wenn der Boshafte offenbart wird, welchen der Herr umbringen wird mit dem Geist seines Mundes und durch die Erscheinung seiner Zukunft, um ihm ein Ende zu bereiten. Wir haben ja schon einen ersten Teil gehört über die Entrückung. Und ich möchte nochmal gar kurz darauf eingehen, das ist so quasi die Anknüpfung an das letzte Mal. Ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns klar werden, Entrückung und Wiederkunft Jesu sind zwei verschiedene große heilsgeschichtliche Ereignisse. Ich weiß, das werfen auch Theologen auch durcheinander, auch während ich Theologie studiert habe, haben wir mal einen Professor gefragt, ja, das ist alles eins und so weiter. Dachte mir, so einfach ist das nicht, guter Mann. Also da herrscht oft viel Verwirrung, dass manche Leute Entrückung und Wiederkunft gleichsetzen. Das sind zwei verschiedene Ereignisse. Und zwar aus folgenden Gründen. Bei der Entrückung, da haben wir die Stellen im 1. und 2. Thessalonicher Brief. Bei der Wiederkunft Jesu, Offenbarung 19 und im Alten Testament Zacharia 14. Bei der Wiederkunft Jesu, da kommt Jesus auf dem Ölberg. Und zwar der Ölberg wird sich dann spalten. Er kommt sichtbar für die ganze Welt. Bei der Entrückung kommt Jesus nur für die Gemeinde. In den Wolken. Er kommt als Erlöser für seine Gemeinde. Er erlöst sie vor dem letzten großen Schlamassel. Wenn er wiederkommt, wenn die Wiederkunft da ist, dann kommt er als Richter. Als Retter für sein Volk Israel, das dann in größter Bedrängnis sein wird. Und Israel wird nach ihm schreien, nach dem Messias, weil sie so unter Druck geraten von der Völkerwelt. Sie geraten jetzt schon unter Druck, aber sie werden dann noch ganz anders unter Druck geraten. In der Entrückung kommt Jesus für seine Gemeinde. Für seine Gemeinde. Bei der Wiederkunft Jesu kommt er mit seiner Gemeinde. Im Neuen Testament ist die Rede davon, auch im Alten Testament schon, ganz spannende Stelle. Es gibt eine Stelle im Alten Testament, wo davon die Rede ist, dass er mit seinen Heiligen kommt. Mit seiner Gemeinde ist damit gemeint. Jetzt bei der Entrückung, da kommt er zur Bewahrung, dass er sie bewahrt vor dem Schrecklichen, was kommen wird. Bei der Wiederkunft Jesu hat sich das Böse so entfaltet auf dieser Welt, dass er zum Gericht kommt und zur Errichtung seiner Herrschaft, sprich, dass er vor dieser Welt erscheint als König aller Könige, als Herr über alle Herren. Dann stellt er die Machtfrage und klärt die Machtverhältnisse auf dieser Welt. Bei der Entrückung klärt er die Rettung für seine Gemeinde, die da unter Druck geraten ist. Er kommt als Bräutigam in der Entrückung, weil es kommt ein Hochzeitsfest im Himmel. Wenn er hier auf diese Erde kommt, dann kommt er, um Gericht zu halten, um die Verhältnisse zu klären, weil die Macht des Bösen hat sich hier total ausgebreitet. In den Wolken kommt er, heißt es bei der Entrückung, und er kommt in einem Augenblick. En atomos steht dort im Griechischen, das heißt, in einem Bruchteil einer Atomsekunde. Atomos, da haben wir das Wort Atom her. Das geht so blitzartig über den Globus, das wird so schnell gehen, die Welt wird das nicht mitbekommen. Nur die Gläubigen werden das erfahren, weil er gar nicht auf der Welt erscheint, Jesus, sondern er wird in den Wolken sein. Seine Füße werden nicht diese Erde betreten, denn er klärt nicht die Herrschaftsverhältnisse, sondern er ruft seine Gemeinde, die hier unter Druck ist, zu sich. Wenn er kommt, ist das was völlig anders. Im Alten Testament wird das sehr ausführlich beschrieben. Es wird ein Tag ohne Ende sein, heißt es. Es wird ein schrecklicher Tag sein. Es wird ein Tag sein, wo es am Abend noch hell und Licht sein wird. Weil es wird vermutlich kein 24-Stunden-Tag sein. Sondern er wird hier rund um den Globus, wird er seine Herrschaft aufrichten. Er wird sich allen zeigen, ich bin der Herr und nicht der Antichristus. Und das wird natürlich hier was auslösen auf dieser Erde. Das kann ich euch sagen. Also da werden wir ganz spannende Zeiten erleben. Paulus sagt hier im 2. Thessalonicher Brief, lasst euch von niemand verführen, denn zuerst muss der Abfall kommen. Und der Mensch der Bosheit, der Gesetzeswidrigkeit offenbart werden, er bringt da verschiedene Ausdrücke, auch der Sohn des Verderbens nennt er ihn. Also sind zwei Dinge hier wichtig. Der erste Punkt ist, es wird eine Zeit kommen, gewaltiger Verführung auf dieser Erde. Ich sage mal, es wird sehr viel Falschgeld rum sein. Im geistlichen Sinne, sehr viel Verführung. Ich kann ja nur Falschgeld erkennen, wenn ich weiß, was echtes Geld ist. Ich muss einen echten Geldschein in der Hand haben. Dann weiß ich die Signete und so weiter, damit ich unterscheiden kann. Und merke ich beim anderen, habe ich schon anlang Fälschung. Und es wird sehr viel Falschgeld da sein. Verführung. Und die Menschen werden es nicht merken. Nebenbei bemerkt, ich habe euch diese Folie und ein paar andere Folien noch auf einen extra Zettel gesetzt. Und ich teile euch das nachher hinten aus. Also auch da ist diese Folie drauf, weil ich gedacht habe, es kommt jetzt eine ganze Fülle. Und das kann man sich so dann fast nicht merken. Alles miteinander. Und dann könnt ihr das zu Hause in Ruhe durchlesen und auch nochmal für euch vergegenwärtigen. Also, hier dieser Punkt, Verführung. Und das zweite ist, diese Person, die dann kommt, die wird gekennzeichnet als Sohn des Verderbens. Als einer, der die ganze Menschheit in den Abgrund reißt. Nur mal so nebenbei. Überlegt euch mal, wen Hitler die technischen Möglichkeiten gehabt hätte, die wir heute haben. Mit Internet und allem, was da läuft, ja? Mit der Propaganda. Der hatte ja einen Propagandaminister, Goebbels. Wenn der die technischen Möglichkeiten gehabt hätte, die wir heute haben, was meint er, was da erst los gewesen wäre? Und Hitler ist schon Vorläufer. Das ist schon wie ein Bild, dass man sehen, in der Art und Weise läuft das. Und jetzt nehmen wir noch die ganzen technischen Möglichkeiten dazu. Ganzen Überwachungsstaat. Dann wird da Gewaltiges auf uns zukommen. Das Internet ist die beste Abhörmaschine, die du dir vorstellen kannst. Ich bin zurzeit mit einem Studenten, also der hat jetzt gerade einen Master gemacht in Deutschland, und da geht es jetzt darum, will jetzt in eine Firma einsteigen, die in der Schweiz betrieben wird, wo die Überwachung abgeschaltet wird. Da kam Microsoft und hat ihm 1,5 Millionen, jeden Monat zahlen wir dir 1,5 Millionen, wenn du uns Zugang gibst zu deiner Suchmaschine. Und zwar nur, wenn du die ersten 4 Zahlen uns umgibst. Du musst nicht mal die ganze Zahlenreihe uns geben, von jedem. Schon nur, wenn du uns die ersten 4 Zahlen gibst, zahlen wir dir jeden Monat 1,5 Millionen Dollar. So läuft das heute. Und dann hat er gesagt, nein, ich bin Christ und ich mache das nicht. Also merkt ihr, da läuft im Hintergrund was ganz anderes. Und das war aber der Gedanke, wenn das jetzt in die falschen Hände kommt, dann könnt ihr euch vorstellen, was dann läuft. Da kannst du eine E-Mail schreiben, das ist alles heute schon. Wird das mit riesen Suchmaschinen alles gecheckt. Müsst euch keine. Also wenn ihr eine E-Mail schreibt, denkt einfach, ihr schreibt eine Postkarte, wo jeder lesen kann. So läuft das heute. Also bei den technischen Möglichkeiten. Okay, was zeichnen denn dann die Christen aus? Er ist ein Mensch der Gesetzlosigkeit, der Gesetzeswidrigkeit, der Bosheit. Im Griechischen steht dort das Wort Nomos. Das ist das gottgegebene Gesetz. Und hier heißt es, es ist der Mensch des Anomos, des Nichtgesetzes. Der Mensch des Nichtgesetzes, oder wie die neue Genfer Übersetzung sagt, der alle Gesetzlosigkeit in sich vereinigt. Ein weiteres Charakteristikum von ihm. Der alle Gesetzlosigkeit in sich vereinigt. Nur ein kleines Beispiel, damit er so ein bisschen Gespür dafür bekommt, wie das läuft. Letztes Jahr, kurz vor der Sommerpause, da ging im deutschen Parlament ein Gesetz durch. Das ist Gesetzlosigkeit. Hier kann ich das noch sagen, in Deutschland wäre das schon gefährlich, was ich jetzt sage. Da bin ich schon mit einem Bein in der Anklage drin. Sage ich euch. Müsst ihr viel mehr aufpassen. In der Schweiz haben wir noch Freiheit. Dort ist es so, da haben sie kurz vor der Sommerpause, es war nicht Taktik, wurde ein Gesetz verabschiedet. Das hat man euphemistisch, das hat man wohlklingend umgedreht, das hieß Ehe für alle. Wir haben den Ehebegriff Mann und Frau zugeordnet. Ehe für alle, merkt ihr was? Da wird unter dem biblischen Begriff Ehe wird was ganz anders verkauft, nämlich genau das Gegenteil. Ich möchte das jetzt nicht weit ausführen, weil das führt in eine ethische Diskussion rein. Nur zum Sagen, ihr habt die gleichen Begriffe und um 180 Grad rumgedreht. Das ist Anomos. Das ist Gesetzlosigkeit nachher. Die Gesetze werden auf den Kopf gestellt. Also läuft noch einiges. Das war jetzt nur so ein kleine Fußnote. Also, er ist der Widersacher, der sich über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, so sehr erhebt, dass er sich sogar in den Tempel Gottes setzt und sich als Gott ausgibt. Das heißt, bevor der Antichrist oder wenn der Antichrist kommt, diese Person, die Jesus Christus pervertieren wird, alles, was er getan hat, wird ins Gegenteil verkehren. Dann wird zu der Zeit der Tempel sein. In Jerusalem. Also das wird ein Ereignis, das kommt, Leute. So wahr ich hier stehe. Die Juden, denen fällt nur noch ein Punkt zu ihrem Glück. Das ist der Tempel. Und da wird der ganze Opferkult wieder stattfinden. Das muss aber genau an der Stelle sein, wo heute der Felsendom ist. Der Dome of the Rock. Der mit der goldenen Kuppel. Nun können sie das nicht zerstören, weil sonst haben wir den Dritten Weltkrieg. Also, was könnte passieren? Können Erdbeben sein. Israel ist eine Erdbebenzone. Da schieben sich 2 Platten aneinander im Jordangraben. Die haben auch dieses Jahr schon ein paar Erdbeben gehabt am See Tiberias. Nun hören wir da wenig davon, aber wenn ihr mit Leuten von dort redet, die waren zur größten Ordnung 4 und etwas. Und wir haben in der Schweiz auch viele Erdbeben, nur so nebenbei bemerkt. Da gibt's aber ein stilles Abkommen zwischen Presse und Erdbebeninstitut. Alle Erdbeben unter 3,0 werden in der Schweiz nicht veröffentlicht. Weiß ich vom Erdbebenforscher. Also da passiert viel mehr, würde sonst zu viel Unruhe auslösen. Also das könnte gut möglich sein, dass da unten mal ein größeres Erdbeben ist. Könnte auch eine fehlgeleitete Rakete sein, kann man drüber spekulieren, der Herr weiß es. Eines Tages wird dort der Tempel gebaut werden. Ich sage nicht, dass der Antichrist den Tempel baut. Das könnte schon vor dem Antichristen sein. Also wenn der Tempel gebaut wird, heißt das nicht, dass automatisch der Antichrist auftritt. Aber wenn er kommt, dann wird er sagen, so, ich will sein wie Gott. Ich will göttliche Verehrungen. Dann wird er sich in den Tempel setzen. Nun sind die Juden dabei, rechts ist ein Tempelmodell zur Zeit Jesu, links ist der siebenarmige Leuchter. Den könnt ihr heute schon öffentlich ausgestellt sehen, wenn er Richtung Klagemauer geht. Das Original ist natürlich unter Verschluss, aber das ist die Nachbildung. Das heißt, die bauen jetzt alle Geräte für den dritten Tempel. Nach dem Motto, wenn ihr dort hingeht, das sagen euch die Juden, die dahinter stehen, die sagen euch ganz klar, wir sind in 24 Stunden bereit. Wir bereiten alles vor. Trompeten, Priestergewänder, ich habe das Ding gesehen. Für den kommenden Tempel. Menorah ist gemacht und vieles andere auch. Also, wenn Tempel, dann geht's los. Und dann wird's heftig werden. Erinnert euch nicht daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war. Ihr wisst auch, was ihn jetzt noch zurückhält, damit er erst zur festgesetzten Zeit offenbart werde. Erinnert euch nicht daran, dass ich dies sagte, als ich noch bei euch war. Nun, das war der Brief an die Thessalonicher. Thessaloniki ist ja heute noch eine Stadt in Griechenland, Nordgriechenland. Man nimmt an, also kann man berechnen, dass Paulus im Jahre 49 nach Christus dort auf der Missionsreise durchkam. Hat eine Gemeinde gegründet. Und er sagt bei der Gemeindegründung, man muss sich das mal überlegen, bei den Menschen, die sich für Jesus entschieden haben, neu bekehrt, umgekehrte Menschen, die sind umgekehrt zu Jesus, sagt er denen bei der Bekehrung schon, ich sag mal, die ganze Palette, was kommen wird, da redet er mit denen über den Antichristen. Manches Mal muten wir unsere Gemeinden zu wenig zu. Wir müssten mehr ins Wort reingehen, mehr in die Tiefe reingehen, Leute. Manches Mal schwimmen wir einfach so an der Oberfläche dahin, so ein bisschen menschlich, wie heißt es, hättest du es gern und so, ja, dass sich alle wohlfühlen. Wir müssen die Gemeinde viel mehr präparieren. Deshalb gehen wir hier rein in die Tiefe, Leute. Wenn der Apostel Paulus schon im Brief sagt, ich erinnere euch daran, ich habe euch das schon gesagt bei der Gemeindegründung, über den Antichristen, nur all das, was er sagt, das sagt er ja, das wisst ihr ja bereits. Ja, wann hat er es ihm gesagt? 2 Jahre vorher. Ungefähr im 51 nach Christus hat er den ersten Brief geschrieben, dann kurze Zeit später einen zweiten Brief. Er greift auf Wissendes, auf Bestehendes zurück. Und er sagt hier, ihr wisst ja, was ihn jetzt noch zurückhält, den Antichristen, damit er sich nicht entfalten kann. Also die sind aufgeklärt worden. Und zwar ziemlich heftig. Was hält den Antichristen auf? Denn es regt sich schon das Geheimnis der Bosheit. Nur muss der, der es jetzt noch aufhält, weggetan werden. Wer oder was ist das Aufhaltende? Das ist die große Frage. Zunächst einmal, sagt der Apostel Paulus, ist ein Mysterium, steht dort im Griechischen. Wir haben das als Fremdwort. Ein Mysterium. Ist ein Geheimnis. Warum spricht er von Geheimnis? Hat mehrere Gründe. Erstens kommt es im Alten Testament nicht vor. Das ist jetzt neu für die Gemeinde Jesu. Drittens sagt er, das wird die Welt nicht begreifen, Leute. Das verstehen nur Menschen mit dem Heiligen Geist. Weil es ein Geheimnis. Da gehen wir in die Geheimnisse Gottes rein. Gott hat seine Gemeinde nicht unwissend zurückgelassen. Er hat seine Gemeinde geoffenbart, was kommt. Wir dürfen wissen, was auf uns zukommt, Leute. Wir sollen nicht blindlings in die Zukunft reinmarschieren, sondern gewappnet sein auf das, was kommt. Gott will, dass wir als Gläubige, als Christen aufgeklärt sind und nicht einfach jedem hinten nachlaufen. Manches Mal liegen wir quer zur Landschaft drin, quer in der Gesellschaft drin, weil wir da nicht reinpassen, weil wir nicht alles mitmachen hier, weil wir wissen, was kommt, Leute. Wer oder was ist das Aufhaltende? Er sagt, es ist ein Geheimnis. Wer oder was ist das Aufhaltende? Na, ist so ganz einfach. Über was hat Paulus gesprochen bei der Gemeindegründung? 49. Also sicherlich übers Gläubigwerden. Wir als Christ leben und über die Gemeinde. Das waren die großen Themen. Was hält den Antichristen auf? Du und ich. Ja, wir sind der wichtigste Teil der Gesellschaft. Du kannst heute rausgehen und sagen, nicht weil wir stolz sind, Leute, sondern weil unsere Aufgabe das ist. Geh heute mit dem Bewusstsein raus, ein gläubiger Mensch ist der wichtigste Punkt in der Gesellschaft. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Da hat er das auch schon angedeutet. Und hier kommt der Punkt. Das ist etwas Geistliches. Das ist ein geistlicher Kampf in der unsichtbaren Welt. Das heißt, der Antichrist ist der antichristliche Geist. Der kann nur aufgehalten werden, nicht durch Waffen, könnt ihr vergessen, nur durch den Heiligen Geist. Da steht Geist gegen Geist in der unsichtbaren Welt. Der Antichrist ist eine geistliche Macht. Und der Heilige Geist diese andere geistliche Macht. Und die prallen in der unsichtbaren Welt aufeinander. Nun ist der Heilige Geist kein Geist, der irgendwo, ich sag, wie so Nebelschwaden durch die Lande zieht, so undefiniert, sondern der Heilige Geist ist ganz klar an die Gemeinde Jesu gebunden. Jeder Gläubige, davon bin ich zutiefst überzeugt, wenn er bekehrt und wiedergeboren ist, hat den Heiligen Geist bekommen. Man kann an dem Heiligen Geist wachsen, man kann ihn betrüben, das sind andere Themen. Ist heute nicht das Thema. Wichtig ist, der Heilige Geist ist an die Gemeinde Jesu gebunden. Und es ist ganz klar, logischer Schritt, was hält den Antichristen auf? Eine geistige Macht, nicht Politik. Da könnt ihr vergessen. Die Gemeinde Jesu hält dieses auf. Und Gott sagt, ich werde das hinwegtun, was den Antichristen aufhält, das ist der Heilige Geist. Den nehme ich eines Tages von der Erde weg. Und das ist gleichbedeutend mit der Entrückung, mit der Hinwegnahme der Gemeinde. Denn der Heilige Geist ist an die Gemeinde gebunden. Merkt ihr, das ist geistliche Logik. Nicht, weil wir jetzt da flüchten wollen, sondern das ist Gottes Werk. Das macht er zu seiner festgesetzten Stunde, wann er will. Und dann sagt er so, jetzt ist Schluss, jetzt hole ich meine Gemeinde zu mir. Und dann nimmt er den Heiligen Geist weg, sprich, er nimmt die Gemeinde Jesu weg. Also wir sind die Auffallenden. Das heißt, die Macht des Bösen kann sich noch nicht voll entfalten, weil die Gemeinde Jesu auf dieser Welt ist. Weil wir hier in der Gemeinde im Land sind. Und sonst weltweit. Wenn wir weg sind, dann kann sich die Macht des Bösen voll entfallen. Das ist der Heilige Geist. Nicht, weil wir so großartig sind, versteht mich recht. So, weil der Gott in seiner Gnade und Barmherzigkeit seinen Heiligen Geist auf die Gemeinde gelegt hat. Und deshalb ist das Gnade. Und dann werden wir entrückt und danach beginnt der größte Schlamassel der Weltgeschichte. Also du kannst sagen, danke Herr, durch Bekehrung und Wiedergeburt habe ich einen Heiligen Geist. Und du wirst mich rechtzeitig wegnehmen. Weil wenn das Aufhaltende, der Heilige Geist, wegkommt, dann hältst du auch deine Gemeinde weg. Dann bin ich auch dabei. Das ist der große Trost, Leute. Das ist die große Hoffnung. Also, danach beginnt dann der große Schlamassel. Jetzt lasst uns das Ganze noch von der anderen Seite, mach jetzt einen Sprung. Das ist jetzt diese eine Seite, Und jetzt kommt noch etwas dazu. Jetzt schauen wir von einer anderen Perspektive noch rein. In der Heiligen Schrift ist nichts zufällig. Da macht alles Sinn. Manchmal verstehen wir es nicht. Gib das zu. Aber mit der Zeit, der Herr gibt da mehr Offenbarung, mehr Erkenntnis. Braucht auch inneres Wachstum dazu. Kann uns nicht alles aufs Mal zumuten. Ich möchte mit euch jetzt noch das Thema von einer anderen Seite anschauen und dann machen wir zum Schluss die Zusammenfassung. So. Es gibt im Judentum einen ganz wichtigen Gegenstand, der siebenarmige Leuchter. Findet ihr normalerweise in jeder Synagoge, eigentlich müssten wir hier einen siebenarmigen Leuchter da vorne stehen haben. Also wenn wir das nächste Mal auf Israel gehen, dann habe ich schon einen Wunsch zu meiner Frau gesagt, dann will ich mir da unten einen siebenarmigen Leuchter kaufen. Warum? Weil der siebenarmige Leuchter, war nicht im Tempel, könnte man aber hier genauso gut aufstellen, der siebenarmige Leuchter repräsentiert alle heilsgeschichtlichen Ereignisse, alles, jede Flamme hat mit Jesus zu tun. Ganz spannend, Leute. Also, wir haben uns zwar an die Bezeichnung biblische Feste und Feiertage gewöhnt, aber in der hebräischen Bibel heißen diese Daten die festgesetzten Zeiten des Herrn. So steht das dort. Also nicht einfach ein Fest, naja, soll man Weihnachten feiern, soll man nicht feiern, soll man Ostern feiern, soll man nicht feiern, naja, feiern wir das ja nicht. Und so geht das nicht in der Heiligen Schrift. In der Heiligen Schrift gibt es sieben Feste und alle sieben Feste haben mit Jesus zu tun. Und dieses Fest muss ganz genau gefeiert werden, weil dieses Fest auf Jesus hinweist. Also der siebenarmige Leuchter ist ein Symbol auf die sieben Feste. Interessant ist, dass das nochmal aufgegriffen wird in der Offenbarung, wo Jesus sagt, wo auch von dem siebenarmigen Leuchter dreht ist, mit den sieben Sendschreiben, sieben Gemeinden. Das hängt alles miteinander zusammen. Ist nicht umsonst dort. Es gibt einen Mann in Jerusalem, von dem habe ich das. Ich war dort bei dem schon in der Gottesdienst. Es ist eine messianische Gemeinde. Ich möchte euch so eine Fußnote, kleinen Tipp. Wenn ihr eine Israelreise macht, geht bitte auch in eine messianische Gemeinde. Ich wundere mich, wie viele Reiseprogramme es gibt und man besucht selten eine messianische Gemeinde. Dabei hätten die das so nötig, die sind unter Druck in Israel. Kann ich euch sagen. Die sind in manchen Anfechtungen drin und haben gewaltig Druck dort. Und dieser Menno Kalischer, draußen im Industriegebiet in Jerusalem, der hat mal gesagt, alle diese sieben festgesetzten Seiten sind darauf angelegt, das Volk Israel jedes Jahr neu auf die zentralen Punkte Gottes Heilsplan hinzuweisen. Auf den Messias, auf den Charakter, was Jesus für uns getan hat. Darauf soll uns das alles hinweisen. Im Einklang mit seinem Wort hat Jesus Christus die ersten vier festgesetzten Zeiten, sagt Menno Kalischer, bei seinem ersten Kommen erfüllt. Und zwar so präzise und im Detail, wie es Gott nur selber tun kann. Können wir jetzt lange darüber reden, nur ein paar Punkte dazu, weil sonst müssen wir die Feste reden und das ist heute nicht das Thema. Also, die ersten vier Flammen, die ersten vier Kerzen sind beim ersten Kommen Jesu erfüllt worden. Die erste Kerze war seine Kreuzigung. Die zweite Kerze war das Fest der ungesäuerten Brote. Die dritte Kerze ist der Tag der Erstlingsgarbe. Die ersten drei Kerzen finden alle in einer Woche statt in Israel. Das ist so eine richtige Festwoche. Das geht von einem Fest ins andere. Fängt mit dem Passahlamm an, Kreuzigung Jesu, weist darauf hin. Dann das Fest der ungesäuerten Brote. Ihr müsst mal Juden erlebt haben. Zu uns kamen Juden. Und haben sie uns was geschenkt, weil sie mussten, das machen sie heute noch so, da wird alles restlos gesäubert. Das ist der große Frühjahrsputz für die jüdischen Frauen. Und da darf nichts mit Sauerteig im Haus sein. Also Brotkrümel und so muss alles ausgefegt werden. Und dann essen sie Matze. Also Matzo, das sind so, Knäckebrot, wonach nichts schmeckt. Nur Wasser und Teig, aber kein Sauerteig drin, ja. Das wird dann gegessen, weil das erinnert an den Auszug in Ägypten. Da haben sie ja keine Zeit gehabt, da groß Brot zu backen. Hat tiefe symbolische Bedeutung. Also, der die Geschichte kennt, könnt ihr euch das jetzt hier zusammenstellen. Also, das ist das Symbol der Reinheit ohne Sünde. Hat Jesus erfüllt bei seiner Kreuzigung. Dann das Fest der Erstlingsgarbe, die erste Garbe, die geerntet wird, erfüllt durch die Auferstehung. Denkt dran, Weizenkorn muss in die Erde, stirbt, Auferstehung. Passt alles zusammen. Die vierte Kerze ist auch erfüllt. Und zwar 50 Tage später, nach Ostern war Pfingsten, ist Frühjahrserntefest. Israel gibt es zwei Erntedankfeste, weil das Land ist so fruchtbar, das wächst, das ist unglaublich dort unten. Und Pfingsten war Ausgießung des Heiligen Geistes. Da ist es, dass 3000 Menschen dort am Pfingsttag sofort der Urgemeinde hinzugetan wurden. Das war so quasi die erste Ernte der Urgemeinde. Deshalb 3000 Leute. Ganz einfach. Also, die ersten vier Feste sind bei Jesu, bei seinem ersten Kommen, erfüllt worden. Und jetzt ist die Frage, also von Freitag bis 5., was machen wir mit den restlichen drei Festen? Da haben wir noch 3 Kerzen übrig. Und jetzt wird spannend, die müssen nämlich erst noch erfüllt werden. Und wie werden die erfüllt und wann werden die erfüllt? Das ist jetzt ja die große Frage. Also, die letzte Kerze, die ist relativ einfach. Denn im Alten Testament bei Sacharja, dort ist die Rede davon, in Sacharja 14 heißt es dann im tausendjährigen Reich, also nach der Wiederkunft Jesu, nicht Entrückung, Wiederkunft, dort heißt es, dass dann jährlich in Jerusalem werden alle Völker der Welt dort hinaufziehen zum Laubhüttenfest. Und das Volk, das nicht hinaufkommt nach Jerusalem, um den König, den Herrn Zebaut anzubeten, nämlich den wiedergekommenen Herrn Jesus Christus, über die wird's nicht regnen. Laubhüttenfest ist ein Wallfahrtsfest. Gehen Leute hoch. Und es ist im tausendjährigen Reich. Im tausendjährigen Reich wird das Laubhüttenfest weltweit gefeiert. Und alle Völker schicken Delegationen nach Jerusalem. Sacharja 14. Klare Stelle. Haben wir geklärt. Die andere Stelle, Yom Kippur, großer Versöhnungstag. Wir, in diesem Monat ist noch Yom Kippur in Israel. Jetzt beginnen nächstens die 10 großen Festtage, beziehungsweise die Tage der Umkehr. Heute in einer Woche fängt am Abend das Neujahrsfest an. Sie haben einen anderen Kalender, Mondkalender, das ist ein bisschen andere Daten als bei uns. Und danach kommt dann, kurz danach kommt Yom Kippur. Das ist der große Versöhnungstag. Also es war so einer meiner Highlights, als mich ein Jude dreimal am Yom Kippur in die Synagoge mitgenommen hat. Da gehst du nüchtern hin, da wird nicht gegessen und getrunken. Nur die Kranken dürfen das. Und als, das ist der einzige große Fasttag in Israel. Und da bekennst du Sünden. Also das ist da mehr Wehklagen als Freudengesang. Und das nehmen die dann sehr an. Selbst der liberalste Jude geht da in die Synagoge. Und am Yom Kippur, großer Versöhnungstag, wenn der in Sacharja 12 nachlässt, das könnt ihr selber machen. In Sacharja 12 wird beschrieben, was passiert, wenn Jesus wiederkommt. Sie werden klagen. Jeder wird einzeln klagen, weil jeder einzelne Buße tun muss. In Sacharja 12 wird das sehr ausführlich beschrieben, an Yom Kippur, was passiert, wenn Jesus wiederkommt. Alle werden klagen. Warum? Weil sie erkennen, das ist der Messias, der schon vor 2000 Jahren da war. Jetzt kommt er wieder und wir haben immer gedacht, er sei noch nie da gewesen. Und da wird großes Weinen und Wehklagen sein. Das heißt, dort so, wie man weint um seinen einzigen Sohn, der gestorben ist. So wird die Klage sein an Yom Kippur. Ich persönlich, da alle Kerzen auf ein heilsgeschichtliches Ereignis hinweisen mit Jesus, ich gehe mal davon aus, dass an einem Yom Kippur in der Zukunft Jesus wiederkommen wird. Wann wissen wir nicht? Irgendwann an einem Yom Kippur. Weil sie klagen. Und bei der Wiederkunft Jesus wird beschrieben, in Sacharja 12, wird dort beschrieben, wie Israel klagt, wenn Jesus wiederkommt. Und jetzt ist die Frage, was passiert sozusagen mit der fünften Kerze? Posaunenfest. Für Neujahr gibt es im Jüdischen zwei Ausdrücke, aber es ist der gleiche Tag. Eigentlich nennt man es Posaunenfest oder man sagt eben Rosh Hashanah. Das neue Jahr beginnt heute in einer Woche in Israel. Feste beginnen ja immer am Abend. Das heißt, richtig gefeiert wird dann nicht am 9., heute ist der 2. plus 7. Es fängt aber am 9. am Abend an und geht dann richtig gefestet dann in den Montag rein. Aber am Sonntagabend, heute in einer Woche, fängt das an, das Rosh Hashanah. Und wie wird Rosh Hashanah, weil es ist ein Posaunenfest, gefeiert? Das heißt, eigentlich sehr einfach. Am Rosh Hashanah, der wird 100-mal das Schofarhorn geblasen. Und zwar als Weckruf, damit die Juden aufgeweckt werden, damit wir geweckt werden zur Buße, zur Umkehr, damit wir geweckt werden, dass Jesus wiederkommt. Ich habe mir erlaubt, hier was Kleines noch reinzuflechten, es gehört jetzt nicht direkt zur Predigt. Als wir im September 16 unten waren, sage ich noch zu meiner Frau, wir waren ganz in der Nähe von Machaneh Yehuda, vom jüdischen Markt, und war da schon ein paar Mal und haben da schon ein bisschen umgeschaut und gesagt, du, am Nachmittag geht der Flieger, komm, wir gehen noch schnell auf den Markt. Und ich hatte schon das Bedürfnis, ich will mal ein Schofarhorn kaufen. Und da ist was Lustiges passiert. Gehe ich da so in ein Geschäft rein und sage, ja, Schofarhorn und so, und soll aber einfach zu blasen sein, weil es ist nicht ganz so einfach so. Es gibt nicht Riesenschofarhorn, sondern ich will was Kleines. Und so weiter. Und da war er ganz happy und dachte sich, wow, dieser alte Jude da, ja, so grau, wie ich da schon ausgeschaut habe, na, endlich kommt er drauf. Und da war er ganz freundlich, weil es war kurz vor Neujahr. Also kurz vor Neujahr brauchst du ein Schofarhorn, damit du das Neujahr einblasen kannst. Und dann hat er gesagt, na, im Alter merkt er es jetzt, ja. Jetzt brauchst du ein Schofarhorn. Und da war er super freundlich und hat gesagt, Shana Tova, noch ein fröhliches Neujahr. Und hat mich hier in den Arm genommen, happy. Ich sag mal, so ein heimgekehrter Jude, der im Alter merkt, was er eigentlich zu tun hat. Neben Schofarhorn blasen zu Hause. Also, das ist ja genau vorgeschrieben. Muss ja koscher sein und so weiter. Ich probiere da mal einen ganz kurzen Ton zu blasen. Kann man nicht immer garantieren. Ist nicht so einfach. Muss man üben. Vielleicht klappt's auch nicht. Ach, so ungefähr ist das. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wird 100-mal geblasen. Und beim letzten Ton, da ist er ganz lang gezogen. Wenn man das richtig kann, kann man da auch Melodien drauf spielen. Gibt nicht ganz große Schofarhorn, das ist jetzt eher was Kleines. Also für mich so zur Erinnerung, wir verwenden das zu Hause, wenn meine Frau mich zum Essen ruft und ich nicht so schnell komme, dann weiß ich, wenn der Schofarhorn bläst, dann ist höchste Zeit. Nicht, dass Jesus kommt, aber meine Frau ruft zum Essen. Dann ist allerhöchste Zeit. Keine Verzögerung mehr, Mann. Jetzt musst du dich sputen. Alles liegen lassen. Also. Denn das sagen wir euch, 1. Thessalonicher 4, das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn das selbst der Herr wird, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaunen Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und dann werden wir zugleich mit ihnen, mit den Entschlafenen, entrückt werden, auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Ich persönlich denke, dass die Entrückung am Neujahrsfest stattfindet. Jetzt müsst ihr aber nicht ausrechnen und sagen, oh, das im Kalender, nächstes Jahr im Kalender, ja, macht das nicht. Denn wir wissen weder Zeit noch Stunde. Die Wahrscheinlichkeit ist für mich groß, dass die Entrückung am Neujahrsfest stattfindet. Weil jedes heilsgeschichtliche Ereignis fand an einem Fest vom siebenarmigen Leuchter statt. Das fünfte Fest muss die Entrückung sein. Und da bleibt nur Rosh Hashanah, das Posaunenfest, übrig. Und Paulus sagt dir, der kann dir ja die jüdischen Feste, sagt dir, wenn dann die Stimme des Erzengels kommt, die Posaunen Gottes erschallen, dann wird Jesus herabkommen vom Himmel, er wird die Erde nicht berühren und wir werden ihm entgegengerückt werden die dann Lebenden und die bereits Gestorbenen werden dann gleichzeitig Jesus entgegengehen. Ob ich das noch erlebe, ich weiß es nicht, Leute. Aber ich könnte mir vorstellen, Leute, die jetzt heute so 25 sind, die können das Ereignis erleben. Macht mal eine einfache Überlegung. Wenn ihr überlegt, was in den letzten 50 Jahren passiert ist. Manchmal reden wir mit unseren Kindern darüber. Letzten 50 Jahren, was ist denn alles passiert? Leute, wie war es mit Telefon? Computer vor 50 Jahren, nicht mal gewusst, dass sowas gibt. Ja? Dann haben wir da noch mit Fax später hin und her geschickt. Schon längst überholt. Und so weiter. Ja? Die ganzen technischen Entwicklungen, was da lief. Wenn das in diesem Tempo in den nächsten 50 Jahren weitergeht, dann weiß ich, dass sich ja das Wissen der Menschheit alle 5 Jahre verdoppelt. Könnt ihr euch ja vorstellen, was da in den nächsten 50 Jahren passieren wird. Also Leute, die heute 25 sind, in 50 Jahren sind die 75. Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass in den 50 Jahren Jesus wiederkommt. Weil ich sage mir, bei der rasanten Entwicklung, was in den letzten 50 Jahren passiert ist, also ich glaube nicht, dass das noch 50 Jahre einfach so still und leise hier auf der Welt weitergehen wird. Da werden noch ein paar Dinge passieren. Ob ich es erleben würde, bin mir jetzt gar nicht sicher, aber ich denke manchmal, so die jüngere Generation, wisst ihr, so 25, boah, ich möchte, an der Stelle möchte ich 25 sein, sonst nicht. Aber an der Stelle, wisst ihr warum? Weil die Generation, die stirbt nicht. Die muss nicht sterben. Die wird von dieser Welt direkt zu Jesus hingerückt. Wie wunderbar. Du wirst praktisch verwandelt. Du gehst hier weg in Atomos in einem Augenblick und bist bei Jesus. Wenn der Schall der Posaune erschallt und am Yom Kippur, Posaunenfest genannt, 100 Trompetenstöße auf dem Schofar, letzter langgezogener Ton beim Schall der letzten Posaune, dann sagt Jesus, so und jetzt hole ich euch zur Bewahrung. Damit ihr entrückt werdet. Wie herrlich ist das, Leute? Beim Schall der letzten Posaune werden wir Jesus entgegengehen. Und er sagt auch hier, sieh, ich sag euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, nämlich die dann lebende Generation. Und das plötzlich in einem Augenblick. Blitzartig, habe ich euch gesagt. Atomsekunde. Zur Zeit der letzten Posaune, denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Wir werden verwandelt werden, alle miteinander. Als wären aber nur die Gläubigen auferstehen, die in Jesus gestorben sind. Das ist nicht die allgemeine Auferstehung. Das ist die Auferstehung, die nur die Gläubigen betrifft und die gläubige Generation, die dann gleichzeitig zu Jesus hingeht. Die ruft dazu sich, also nicht, dass du jetzt denkst, du hast dann da so Vorankündigung, in 3 Tagen ist Entrückung, ja, pack mal deinen Koffer, damit du reisefertig bist, Jesus sagt, vergiss das Ding, du wirst alle Koffer zurücklassen. Überleg doch mal, was du noch alles ordnen solltest, denn du nimmst nämlich gar nichts mit in den Himmel. Du wirst zu Jesus entrückt und dann wirst du mit Festtagskleidern umhüllt, mit himmlischen Kleidern wirst du umhüllt. Und du wirst alles zurücklassen. Ist genau umgekehrt, nicht die Koffer musst du packen, sondern du musst die Koffer auspacken. Und du musst das Ding sortieren. Meine Frau und ich sind gerade in einer großen Aufräumaktion in unserem Haus, aber wirklich. Also was da alles kommt, wisst ihr, wenn ihr so Sachen habt, so Bibliothek und Bücher und Ordner, dann schaust du rein in Ordner, so Sachen vor 10 Jahren, denkst du, meine Güte. Und wisst ihr, was ein Motivationspunkt ist? Dass ich mir sage, Menschenskinder, jetzt wäre Entrückung. Der Mann von die Monika ist nicht mehr da. Und dann kommen die Nachbarn und sagen, boah, das Haus ist leer. Na, wo sind denn die Krones? Da war irgend so was Komisches. Die sind weg, die kommen auch nicht mehr. Also das Haus könnte man nicht jetzt besetzen. Ja, was hat denn der für eine Unordnung hier in seinem Büro? Ja, das gibt's ja nicht. Was hat denn der da alles nicht aufgeräumt? Und da findet man Sachen. Wisst du, wenn Entrückung ist, da kannst du nicht einen Reißwolf anlassen und dann deine Dokumente da durchjagen. Das musst du vorher gemacht haben. Da würde vielleicht manche Gläubige noch gern was auf seiner Festplatte löschen. Das musst du jetzt machen. Nicht, wenn Jesus kommt, da keine Zeit mehr dafür. Es geht in Atomos, ja? Zack, bomm, und weg bist du. Nur machen den Computer auf und sagen, boah, was hat der bloß auf seinem Computer drauf gehabt? Jammers, nein. Also, entsorgt das Ding vorher, Leute. Bei den Drückungen hast du keine Zeit mehr. Das kommt nicht so mit 3 Wochen Vorankündigung. Das kommt Posaunenschall und weg. Geht ruckzuck. Schneller als uns allen lieb ist. Du wirst alles zurücklassen. Das Judentum rechnet beim Neujahrsfest mit der Erschaffung der Welt. Also 2018, weil sie andere Jahreszahl haben, sie treten jetzt ein in das Jahr 5779. Sie haben einige Jahre weggelassen. Wenn man es genau rechnet, sind sie an sich schon im Jahre 6000 plus. Neujahr ist für sie ganz wichtig, weil sie davon ausgehen, dass dort der erste Adam erschaffen worden ist. Dann gibt es ganz wichtige Tage zwischen Neujahr und Yom Kippur, dem großen Versöhnungstag. Das sind 10 Tage. Das sind wichtige Tage, da wird in Israel nicht geheiratet, weil es sind heilige Tage. Gehen viel an die Klagemauer. Ihr seht da unten auch einen Schofarhornbläser. Wird jetzt ganz viel geblasen, um die Leute wach zu rufen. Jetzt ist die Zeit, um umzukehren. Gilt natürlich auch für uns. Das hier ist eine wichtige Folie. Ich habe die euch kopiert. Das ist jetzt die Zusammenfassung. Jetzt geht so quasi in eins rein. Also, links Entrückung. Entrückt werden nur die Menschen, die jetzt mit Jesus gehen. Die anderen nicht. Es wird dann 2 Generationen geben. Ich nenne sie die X- und Y-Generation. Die Generation X, die wird mit Jesus entrückt werden. Das ist neutestamentlich gesprochen die Brautgemeinde, oder wenn ihr so wollt, ist eine neue Menschheit, ist die erlöste Menschheit. Die anderen werden auf dieser Erde zurückbleiben. Und es beginnt die schrecklichste Diktatur, die diese Welt je gesehen hat. Und in dieser diktatorischen Zeit wird sich der Antichristus entfalten. So perfekt, wie wir uns das nicht vorstellen können, weil er alle technischen Möglichkeiten hat. Und er will Anbetung, er will sein wie Gott. Es ist das alte Programm der Macht des Bösen, die schon damals im Paradies Adam und Eva zu Fall gebracht hat. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr könntet sogar so sagen, ich sage das jetzt ein bisschen salopp, das Motto des Antichrist wird sein Antichrist first. Ich bin der Erste und der Letzte. Nur kommt nach mir, kommt niemand. Ich verlange totale Anbetung von der gesamten Welt. Alle sollen von mir niederfallen. Antichrist first. Das wird das Motto sein. Die Leute, die dann auf dieser Erde sind, das wird die Mehrheit sein, die gehen dann in die große Trübsalszeit. Und da stimmt das Wort Jesu, wo er sagt, wenn die Tage nicht verkürzt werden, dann wird kein Mensch selig werden. Ich muss das zusammendampfen. Auf 7 Jahre wird das komprimiert werden. Und sonst wird das kein Mensch durchhalten. In der Zeit wird die Brautgemeinde, und zwar weltweit, also das geht nicht nach Gemeindezugehörigkeit, es kommen nicht die Mitglieder der FEG dann in den Himmel, sondern diejenigen, die Jesus nachfolgen. Ja? Jesus fragt da nicht nach dem Kirchengesangbuch, ob du aus dem richtigen Kirchengesangbuch gesungen hast, sondern ob dein Herz bei ihm ist. Und dann geht's in den Himmel. Und in Offenbarung 19, lest das zu Hause durch, ich kann das jetzt nicht in allem entfalten, dort findet dann das große Hochzeitsmahl statt, das große Abendmahl. Auf das freuen wir uns alle. Also die Gläubigen, die jetzt vorher sterben, die dürfen wissen, wir werden dann dabei sein, rechtzeitig verwandelt werden. Und wir werden dabei sein und dann wird Hochzeit gefeiert. Und zwar richtig, wisst ihr, israelische Hochzeit. Ihr müsstet mal israelische Hochzeit miterleben. Das sind nämlich andere Feste als bei uns. Also das ist Festfreude. Wir haben das nicht abgesprochen, aber Andi hat es so schön gesagt, wir dürfen feiern. Und die israelische Hochzeit, das ist eine orientalische Hochzeit. Und so wird Jesus auch feiern. Es wird ein Freudenfest sein. Und Jesus sagt, ja, ich werde das Abendmahl nicht mehr feiern, bis ich es mit euch feiern werde im Himmel. beim Hochzeitsmahl. Und das wird dann passieren. Wer da dabei ist, der hat das größte Los aller Lose gezogen. Das Wisslos gar nichts dagegen. Weil du wirst von dieser Erde weg sein. Den Schlamassel musst du nicht mitmachen hier. Also wenn du dich bekehrt hast, für Jesus entschieden hast, da kommst du in so ein Programm rein, dass du sagen musst, wenn ich gewusst hätte, was das alles auslöst, hätte ich mich schon viel früher bekehrt. Weil meine Zukunft ist geklärt, Leute. Und dann feiern wir mit Jesus das Abendmahl, das Hochzeitsmahl im Himmel. Und dann kommt der entscheidende Augenblick, nämlich in Offenbarung 19 heißt es dann dort, dass Jesus zurückkommen wird mit seiner Gemeinde. Und dann kommt er nicht zur Freude der Welt, sondern weil ja der Antichristus, dieser endzeitliche Diktator, und wir laufen in die Diktatur rein, das kann ich euch sagen, die technischen Hilfsmittel sind da. Dann heißt es, dann wird er wiederkommen, ihm folgt nach das Heer im Himmel auf weißen Pferden, angetan mit weiß und reiner Leinwand, das ist die Gemeinde Jesu, Hochzeitsgewand. Aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, Bildersprache, dass er damit die Heiden erschlage. Er wird sie regieren mit eisernem Stab. Er wird die Kälte des Zornes Gottes wird ertreten. Und er hat den Namen geschrieben auf seinem Kleid, auf seinen Hüften. Ein König aller Könige, ein Herr aller Herren. So wird Jesus dann wiederkommen. Er kommt dann zum Gericht. Denkt an diese Zusammenfassungsfolie. Jetzt geht es um die Wiederkunft, nicht um die Rückkunft. Bei der Wiederkunft Jesu wird die Machtfrage geklärt, denn Jesus wird dieser Weltdiktatur ein Ende setzen. Er muss das tun, weil sonst geht die Welt unter. Also wenn jemand sagt, die Welt geht in 3 Tagen unter, vergiss das, die dreht sich noch lange. Da kommt Jesus zuerst zur Entrückung und dann kommt er später, um diese Werte in Besitz zu nehmen. Da kommt das 1000-jährige Reich, wo er auch regieren wird. Also alle Leute, die sagen, die Welt geht unter, Nonsens, das ist ein Schwachsinn. Er kommt zum Tag des Gerichts über eine gottlose, gottabgefallene Welt. Und bei der Wiederkunft werden dann seine Füße auf dem Ölberg stehen. Da kommt er dann sichtbar für die gesamte Welt. Und dann wird er Klartext reden. Dann werden die Verhältnisse dieser Welt ein für alle Mal geklärt. Ach, wisst ihr, ich so... Manchmal, wenn ich Nachrichten höre, ich höre die gar nicht mehr so gerne, denke ich manchmal, jetzt müsste einfach mal der Jesus reinfahren. Also wenn da die Politiker wieder so einen Stoß und Schwachsinn von sich geben, ich wünsche mir manchmal, Jesus wird kommen, dem gerade das Mund zukleben. Was die wieder für einen Blödsinn rauslassen. Denke ich manchmal, Jesus, sag doch mal ein Machtwort zu den Herren da. Die meinen immer, sie könnten da alles bestimmen und regieren. Die haben doch keine Ahnung davon. Wir kommen zum Schluss. Also ich denke, das ist soweit klar hier. Hier auf dieser Welt große Trübsalzeit, parallel dazu im Himmel großes Hochzeitsmahl. Hier auf dieser Erde Chaos, im Himmel Freude. Und dann Wiederkunft des Messias. Dann klärt er die Verhältnisse. Zacharja 12, 2 und 3, da stehen wir jetzt drin. Wenn er sagt, ja, wo sind wir denn jetzt in dem ganzen Geschehen? Lest nach Zacharja 12, Vers 2 und 3. Jerusalem wird zum Laststein für alle Völker, zum Taumelbecher. Das erfüllt sich jetzt vor unseren Augen. Da stehen wir jetzt drin. Müsst ihr im Alten Testament im kleinen Propheten Zacharja lesen, Kapitel 12, 2 und 3. Das erfüllt sich jetzt gerade vor unseren Augen. Das ist ganz aktuell. Wenn mich jemand fragt, wo stehen wir, sage ich, schlagen wir mal zusammen auf Zacharja 12, 2 und 3. Das ist aktuell. Zusammenfassung. Der Herr Jesus Christus holt seine Leute rechtzeitig weg von dieser Erde. Du musst keine Angst haben, bevor der große Schlamassel kommt, Jesus holt dich und feiert mit seiner Brautgemeinde das große Hochzeitsfest, das große Abendmahl, gibt verschiedene Ausdrücke, meint immer das gleiche Ereignis. Und es ist entscheidend, währenddem, also das passiert im Himmel, auf dieser Erde heißt es dann, währenddem tobt hier auf dieser Erde der letzte große Aufstand gegen Gott. Dann wird der Sohn des Verderbens, wie er genannt wird. Der wird die Menschheit verführen. Es wird ein großer Abfall sein. Der Mensch der Bosheit wird sich hier austoben ohne Ende. Und es wird schrecklich sein. Und Jesus sagt, da müsst ihr nicht hindurch, Leute. Da hole ich die Gemeinde Jesu vorher weg. dann kann sich die Macht des Bösen austoben. Wir sind ja das Aufhaltende. Also nicht, weil wir so großartig sind, sondern weil Jesus sagt, der Heilige Geist hält das Ganze auf. Ob in den Ferien, bei der Arbeit oder am Relaxen, keiner von uns kommt zu spät zur Entrückung. Du musst jetzt nicht sagen, oh, jetzt muss ich ständig wach sein. Schlaf ganz ruhig, kein Problem. Jesus weckt dich rechtzeitig auf. Du kannst in der Tiefschlafphase sein, kein Problem. Wenn du zu Jesus gehörst, der weckt dich und dann bist du ein Atem aus. In einem Augenblick bist du weg. Dafür sorgt er und er trägt die Verantwortung. Also, dass du da dabei bist, das ist wieder diese Spannung. Auf der einen Seite ist meine Aufgabe, dass ich mit Jesus lebe. Ob ich perfekt bin, das ist nicht das Thema. Werde ich nie sein. Ich werde aus der Vergebung leben, das ist wichtig. Und wenn ich täglich aus der Vergebung lebe, täglich mit Jesus lebe, dann sagt Jesus, bist du richtig. Dann komm mit. Dass ich den Zug da nicht verpasse. Ihr wisst ja, wie das ist, wenn man so ja, ganz knapp auf den Bahnhof geht. Ja, ist ja meine Verantwortung, wenn ich da zu spät losgehe. Jesus sagt, kein Problem, du bist dabei, ich sorge dafür. Du wirst rechtzeitig dabei sein, keine Angst. Schlaf du, der andere ist am Relaxen, der andere ist am Arbeiten. Rund um den Globus, die einen werden schlafen, die anderen werden am Arbeiten sein. Die einen werden evangelisieren. Die anderen werden relaxen in den Ferien sein, spielt überhaupt keine Rolle. Jesus holt sie alle rechtzeitig. Wie wunderbar ist das, Leute. Also was Schöneres gibt's ja nicht. Wenn du zu Jesus gehörst, hast du die Garantie, er sorgt dafür, dass du dabei bist. Es gibt eigentlich nur 4 Voraussetzungen. Dein Leben gehört jetzt schon Jesus Christus. Das ist nicht die erste Voraussetzung. Also wenn du nicht zu Jesus gehörst, dann ist eine schwierige Sache. Wenn dein Leben Jesus gehört, dann bist du dabei. Dann sagt Jesus immer wieder, sei wachsam, rechne damit, halt an Jesus fest, egal was kommt, egal wie es kommt, auch wenn du in große Nöte und Anfechtung bist, halt an Jesus fest. Ganz wichtig in der Zukunft. Und lieb einfach sein Wort. Und sein Wort wird dich recht leiten durch alles hindurch, du musst keine Angst haben, er wird dich führen und leiten zu seiner Zeit, aber du bist geführt. Und dann bist du bei der Entrückung dabei. Leute, was gibt es Schöneres? Also ich freue mich riesig drauf. Ich wäre froh, ich müsste nicht sterben. Bin nicht so sterbenssüchtig, ja. Aber ich denke, ja, das ist nicht immer lustig. Also, auch wenn man gläubig ist. Manchmal gehen auch Gläubige dann noch durch Anfechtungen hindurch. Haben wir nicht im Griff. Aber wenn wir entrückt werden, müssen wir nicht sterben, Leute. Geht gerade so, zack, zu Jesus hin. Wow, das wäre das Schönste. Auf darauf würde ich mich von Herzen freuen. So, ich möchte mich jetzt von Herzen bei euch bedanken für die unendliche Geduld, die ihr mit mir hattet, weil ich halte keine 20 Minuten Predigten. Und ich bin froh, ich habe niemanden entdeckt, der da immer wieder auf die Uhr geschaut hat. Ihr seid dabei gewesen. Danke euch vielmals. Und ja, dass ihr dabei wart und hinten haben wir dann Blätter mit ein paar Folien drauf, könnt ihr mitnehmen, gebe ich die nachher und könnt ihr das zu Hause dann noch weiterverarbeiten, auch die Bibelstellen nochmal nachlesen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir da Klarheit haben. Ich möchte jetzt bitten, dass wir sitzen bleiben, still werden zum Gebet und unserem Herrn auch dafür danken, dass er für uns sorgt. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du so ein großer und gewaltiger Herr bist und dass du einen Plan für uns hast, dass du für uns sorgst, Herr. Wie schön, Herr Jesus, dass wir uns nicht abkrampfen müssen, sondern dass du uns rufst. Wir möchten dich bitten, Herr Jesus, dass wir jetzt in unserer Lebenszeit mit dir leben. Und dass du uns rufen kannst, dass wir deinen Ruf hören, möchte ich bitten, dass du uns froh und gewiss machst und dass du uns innerlich auch darauf vorbereitest, auf den Tag der Entrückung. Ganz großen Dank, Herr Jesus, dass du uns wegnimmst von dieser Erde, bevor hier das große Chaos ausbricht. Danke, dass du mit uns bist und geh du jetzt auch jedem Einzelnen nach, geh du mit ihm, wenn wir jetzt auch in den anderen Teil des Sonntages reingehen, in die nächste Woche, Herr. Begleite du uns und sorg du für uns, nimm du uns an deiner Hand, Herr, und schenk uns eine ganz gute Woche mit dir und erinnere uns immer wieder daran, das wichtigste Ereignis ist, dass du uns holst. Danke, Herr, dass du das in deiner weisen Voraussicht für uns alles geplant hast. Wir danken dir von Herzen dafür. Amen.